Und nun darf ich Sie heute Morgen begrüßen zu unserem Gottesdienst. Das kann es geben in der Urlaubszeit, dass irgendwo einer ausfällt und man merkt auch, wie wichtig jeder ist mit seinen Gaben. Darum möchte ich Sie heute grüßen mit dem Wort: Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, der verschiedenen Gnade Gottes. Ich erinnere mich an eine Beerdigung auf der Schwäbischen Alb, als man da einen lieben alten Mann beerdigt hat. Da kam man zusammen und wollte singen und plötzlich merkte man, dass keiner angestimmt hat. Man wusste eigentlich nicht so viel von diesem Mann, aber da ist uns erst bewusst geworden, er war immer der, der den Ton gegeben hat zum Anstimmen. Und da haben wir erst gemerkt, als ihn Gott weggenommen hat, wie wichtig er war und welch einen Dienst er ausgefüllt hat. So hat jeder immer seine verschiedene, ganz andere Aufgabe, die ihm Gott zugewiesen hat. Und wir wollen nun miteinander singen vom Lied „Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen", 496. Wir singen es ohne Begleitung und Sie dürfen gleich fest mit einstimmen, 496, zuerst den ersten Vers. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn in Demut anerkennen. Wenn wir nun heute auf seinen Wegen gehen, so sind wir nicht vor weil wir kein Vorspiel haben, dann singen wir jetzt auch noch den dritten Vers von der Güte unseres Herrn, wie er uns nachgeht und uns bedient. Der Herr ist gut und einzig willig mir. Sein Wesen ist ein wunderguter Garten. Er geht uns nach und nach bei jedem Schritt.
Der Herr ist gut, der dich im Glauben schenkt, wird immer mehr aus seinen Diensten gehen. Dir wird jetzt etwas Freiheit sein entdeckt, hier kann der Geist im rechten Haar stehen.
Herr, wir können nur staunen über deine Güte. Und das soll uns an diesem Morgen ganz groß werden, dass du da bist. Menschen können fehlen, aber du bist da. Und dann haben wir das Wichtigste auch in unserer Versammlung. Du willst mit uns reden. Du willst uns aufrichten. Du suchst jeden von uns, auch den, der heute Morgen bedrückt und bekümmert ist. Auch den, der jetzt kaum zuhören kann. Und wir danken dir, dass du so große Macht hast, auch alle Not zu wenden, die auf uns liegt, alle Traurigkeit wegzunehmen. Und wir möchten dich bitten, dass du heute Morgen uns alle ansprichst mit deinem Wort, dass wir als veränderte und erneuerte Menschen von hier weggehen. Wir wollen eine Begegnung mit dir heute haben. Rede, Herr, dein Knecht hört. Wir wollen dir in der Stille jetzt sagen, was uns bedrückt und belastet. Wir beten in der Stille. Herr, du hast verheißen, ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. Und wir sind so froh, dass du dein Wort an uns erfüllst. Amen. Lesen aus dem zweiten Chronikbuch, Kapitel 1, wie Salomo König wurde. Nun, das ist ein Moment, wo man die Ehre spürt und sagt, endlich komme ich mit meinen Gaben richtig zur Anerkennung und endlich kann ich was wirken. Ich bin ja besonders geschickt und gut. Das ist bei Salomo nicht der Fall. Interessant, bei den biblischen Berufungen beobachtet man eine große Scheu, eine Zurückhaltung, eine Angst auch vor der großen Aufgabe, weil man ja Gott dienen soll. 2. Chronik 1, nun von Vers 7 ab. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Sehen Sie mal vor, wenn Gott Ihnen das freilassen würde, würden Sie sagen, Gesundheit, Lösung von finanziellen Problemen, will ja nicht unbescheiden sein, aber dass wenigstens immer noch was übrig bleibt und so. Und Salomo sprach zu Gott, du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Statt zum König gemacht. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinem Vater David wahr werden, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe, denn wer kann dies dein großes Volk richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden. So kam Salomo von der Höhe, die bei Gibeon war, von der Stiftshütte nach Jerusalem und regierte über Israel. Wir hören noch mal den Chor. Wir danken dem Chor, dass er das möglich macht, sogar noch mitten in den Schulferien hier zu singen. Ich weiß nicht, wo das in unserem Land sonst noch möglich ist. Ganz herzlichen Dank. Wir wollen nun miteinander singen, O Gott, du frommer Gott, 383. 383, die Verse 1 bis 3. Hier vorne hat's noch etwa 4 Plätze. Wenn Sie jetzt vorkommen und die Nebensitzer zeigen Ihnen, wo noch die freien Plätze sind. Bei euch zum Beispiel. Müsst ihr die Hand hochstrecken, dass die Reihe finden. Guckt mal. Und hier vorne sind noch 2. Wunderbar. Und hier noch. 383.
Amen.
zu nach dem dritten Vers. Wir singen ein paar mehr, denn wir haben heute mehr Zeit, wenn die Orgel nicht spielt. Aber das soll trotzdem das Lied erklingen. Hilf, dass ich rede, steht's.
Hilf, dass ich
vierte Vers ist wichtig, weil so manche von Ihnen auch schwere Krankheitsnot tragen müssen oder sonst Schwierigkeiten in ihrer Umgebung haben, dass wir um einen Heldenmut bitten, das Kreuz auf uns zu nehmen und zu tragen. Neulich mit einem großen Geschäftsmann zusammen. Wir singen noch einen Vers, aber das will ich zur Erklärung sagen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ihm das nie zur Versuchung geworden sei, auch mal irgendetwas Unrechtes zu tun. Dann hat er gesagt, nein, das verfolgt mich seit meiner Jugend, dass von unrechtem Gut nichts untermengt sei. Und der Segen Gottes ist mir wichtiger als irgendwelche Tricks. Jetzt singen wir diesen Vers 5. Letzten Vers. Auch so schön, dass immer der Blick in diesen Liedern auf die Ewigkeit geht. Der Chor hat vorhin gesungen, lass uns nicht das Ziel verrücken. Dort schauen wir hin. Zuerst möchte ich noch etwas nachholen. Wir hatten ja neulich eine Urlaubspredigt hier gehalten und da wurde ich nach dem Gottesdienst von der Apothekerin Baumann angehalten, die sagte, Elisabeth Baumann, die sagte, ja, ich war doch gerade vor wenigen Wochen die Straße von Troas nach Assos nicht gegangen, aber mit dem Bus gefahren. Dann sage ich, dann müssen Sie heute hier das uns noch mal erzählen, wie es dort aussieht. Das hätte uns ja noch interessiert. Nun ist sie heute verhindert und dann hat sie es mir aufgeschrieben. Und ich wollte das im Nachtrag zu dieser Urlaubspredigt doch noch vorlesen, weil es manche interessiert. Auf einer archäologischen Exkursion zu den Ausgrabungen und Ruinen der westlichen Türkei hatten wir das alte Troja besichtigt und fuhren nun nach Süden. Von der fruchtbaren Skamander-Ebene zog sich die Straße langsam bergan. Im Südosten konnte man im Dunst das fast 1800 Meter hohe Ida-Gebirge sehen. Es ist ja auch aus Homers Ilias bekannt. Rechts zur Straße fällt das Land langsam zur Ägäis ab. An manchen Stellen kann man das blaue Meer sehen. Die Hügel bedecken lichte Eichenbuschwälder auf freien Flächen, wo Schafe und Ziege weiden. Blühen noch die letzten Frühlingsblumen. Irgendwann kommt dann rechts die Straße von Troas hoch. Der Hafen war zur Römerzeit groß und hatte viel Verkehr. Jetzt sind kaum noch Trümmer zu finden. Die Steine der Stadt dienten schon zu byzantinischer Zeit zum Aufbau von Konstantinopel. Bald sieht man im Süden den hohen Bergklotz von Assos aufragen. Kann man sich so vorstellen, wie da der Paulus diese Strecke gewandert ist. Auf der Spitze stand zur Zeit des Paulus ein dorischer Athena-Tempel, weithin sichtbar. Jetzt liegt ein kleines Dorf weiter unten. Die Häuser sind aus dem dunklen Vulkangestein des Berges erbaut und wirken düster. Das alte Assos, eine große Stadt mit Agora, Theater, Gymnasium und den Resten einer byzantinischen Kirche, liegt am steilen Südhang, wunderschön über dem blauen Meer. Im Dunst sieht man die große, buchtenreiche Insel Lesbos. Die noch gut erhaltene Stadtmauer erinnert von Ferne an Esslingen, weil sie sich den Hang auf und ab hinzieht. Wenn man an den Rand der Mauer tritt, kann man tief unten ganz klein den Hafen der Stadt sehen, wo jetzt noch Fischer wohnen. So, das war noch der Nachtrag zu Assos, aber nun wollen wir zu dem Predigtext gehen, der in unserer Kirche für den heutigen Sonntag gegeben ist. Das ist Matthäus 25, von Vers 14 bis Vers 30. Von den anvertrauten Talenten oder von den anvertrauten Zentnern. Jesus erzählt die Geschichte, das Gleichnis, eine Beispielgeschichte, denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du treuer, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihn den Zentner ab und gebt ihm den, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Schweizer Fabrikant eine bewegende und erschütternde Geschichte vom Scherli-Bub. Sein Vater war gestorben. Er war Lehrer gewesen. Und wie es damals so üblich war, die Rente war sehr klein. Die Mutter saß allein da mit den vielen Kindern. Und dann musste er mit 14 Jahren von der Schule und Geld verdienen. Sie wohnten in der Nähe von St. Gallen Und dann blieb nur eins übrig, dort in die Stickereifabriken zu gehen und als Scherli-Bub Geld verdienen. Da musste man immer die Fäden abschneiden mit der Schere und die neuen Fadenrollen einsetzen. Und das, was er dann erzählte, das hat mich tief bewegt. Er sagte, ich bin gerannt um mein Leben, was ich nur konnte. Ich habe immer nur gedacht, ich möchte der Mutter Geld heimbringen. Die braucht's doch so nötig für uns. Keine Mittagspause, bloß gerannt. Aber am Monatsende, als der Chef abrechnet, guckt er den Lohnzettel an und sagt, das kann nicht sein. Das ist viel zu viel, was du verdient hast. Da stimmt der Akkord nicht und er setzt den Akkord runter und er kriegt nur einen Bruchteil des Lohns. Dieser Bub hat später den Segen Gottes erlebt. Er ist ein großer Fabrikant geworden. In der St. Galler Spitzenindustrie. Aber er sagt, ihn lässt das nie mehr los, wie viel Unrecht geschieht. Und ich denke, Sie könnten vielleicht auch solche Erlebnisse erzählen, wo Sie ganz tief getroffen waren. Das Geschäftsleben, Arbeit und Beruf ist ja für uns ein Stück, wo wir alle verwundet sind. Ich weiß ja, wie viele von Ihnen nach Hause kommen und die Mappe auf den Tisch knallen und sagen, bei mir, das halte ich nicht mehr aus mit meinen Kollegen. Was sind das für blöde Hammel? Oder der Chef, mit dem man sich reibt und die Chefs untereinander, die kämpfen um ihre Macht und den Einfluss und um ihre Position. Warum ist denn das so ein ärgerliches Gebiet? Mit dem Schaffen und mit dem Arbeiten, das ganze Geschäftsleben. Jetzt wundern Sie sich nicht, dass wir heute darüber reden. Wir hatten neulich eine Urlaubspredigt. Es ist dann nur recht und billig, dass wir heute einmal vom Geschäftsleben, vom Werktag reden. Wissen Sie, das ist schlimm, wenn wir den lebendigen Gott aus unseren Werktagsgeschäften genommen haben. Ohne Gott ist das die Hölle. Arbeit und Beruf, Geschäftsleben, Geld, ohne Gott, das ist furchtbar. Wenn Menschen allein von ihrem Gefühl, mit ihrem Machtinstinkt hier herrschen, das ist furchtbar. Jetzt möchte ich Sie heute Morgen einfach bitten, dass Sie Ihr werktägliches Leben, Ihr Geschäftsleben neu ordnen, auf Gott hin ausrichten. Und dass Sie ganz neu entdecken, dass das ein Feld ist, wo Gott herrscht und regiert. Wenn Sie ihm Zugang zu Ihren Handlungen geben, wenn Sie ihm Raum geben in Ihrem Leben, seine Einladung, ein Angebot. Mein erster Punkt heute, Gott vertraut uns seine Gaben an. Ja, da liegt ja das schlimmste Missverständnis. Gott hat uns die Gaben anvertraut, gleich wie ein Mann, der über Land zog und vertraute seinen Knechten seine Habe an. Das, was wir tagtäglich verwalten, das ist eigentlich gar nicht unser Eigentum. Auch wenn es unsere Wohnung ist oder unser Auto oder unsere Arbeitskraft oder unsere Intelligenz, das sind eigentlich ja nur Gaben. Wir bringen damit zum Ausdruck, das ist uns ja nur geschenkt, anvertraut, verliehen. Das gehört uns nicht richtig. Heute ist das ja das Kennzeichen der Menschenwürde geworden, dass Menschen sich als frei ansehen und sagen, niemand ist über mir, ich allein bestimme. Aber dieses Autonome kann es nie geben, unserer Beziehung zu Gott. Vor Gott bleiben wir Knechte. Und wer meint, er könnte sein Christentum anders ordnen, der irrt. Das ist ein biblisches Wort. Und wissen Sie, bei der Bibel geht es immer um den Wortlaut. Nicht um das, was man sich daraus ausmalt, sondern um den Wortlaut. Knechte sind wir. Vor Gott bleiben wir Knechte. So wie das auch stimmt, dass wir Staub und Asche sind. Wir sind vor Gott Knechte. Nicht vor den Menschen. Wir sollten nicht der Menschen Knechte sein, sagt die Bibel. Vor den Menschen nicht. Aber vor Gott sollen wir Knechte sein. Wir sollten frei sein in der Gestaltung unseres Lebens, aber vor Gott solche, die die Knie beugen, aber nicht vor Menschen die Knie beugen. Können Sie den Unterschied festhalten? Und nun wird das gesagt, da wird ausgeteilt und werden die Gaben verliehen. Das steht im griechischen Neuen Testament. Das ist ja die älteste Fassung, so wie wir das Neue Testament haben, steht das Wort von den Talenten. Es ist ganz gut, dass wir auch an unsere Talente denken, die wir haben. Begabungen, die wir einbringen. Aber ich würde auch noch viel mehr dazu setzen, denn Jesus meint wirklich einen Besitz, den er uns anvertraut. Das bedeutet auch eine Position. Es ist nur anvertraut, was wir sind und leben, unseren Arbeitsplatz, an dem wir stehen. Die Kraft, die wir haben, die Zeit, die wir zur Verfügung geschenkt bekommen, jeder neue Tag, der uns gegeben ist, ist eine unverdiente Gabe Gottes. Und Gott schenkt uns diese Gabe, nimmt das, ein neues Jahr, das uns gegeben wird, wenn wir Geburtstag haben. Jetzt können wir wieder leben. Das gibt uns Gott frei, damit wir es gestalten, anvertraute Gaben. Wenn wir das mehr im Auge hätten, dann könnte es gar nicht passieren, dass wir immer wieder so in Druck geraten. Warum? Uns reiten ja manchmal die Aufgaben. Das Geschäft, das lässt mir gar keinen Raum mehr zur Gestaltung meiner Freizeit. Hören Sie, wer darf über Sie verfügen? Darf das Geschäft über Sie verfügen? Darf die Arbeit über Sie verfügen? Nein. Sie müssen aufpassen, dass diese Dinge nicht eine Eigengesetzlichkeit entwickeln, so sagt man im Fachwort. Dass die also von allein eine Dynamik haben, die treiben uns dauernd an. Wir müssen doch das vor Gott sehen. Herr, du hast mir Gaben gegeben und wenn ich ein Amt übernehme, dann übernehme ich das im Gehorsam gegenüber dir. Und dann möchte ich meine Berufsarbeit vor dir tun. Dann kann es nie sein, dass diese Bereiche, in die uns Gott gestellt hat, reiten, dass sie uns ziehen und wie ein Strudel im Meer immer tiefer hineinreißen. Wir müssen drüber stehen können. Ja, warum können wir das nicht? Weil wir oft diese Arbeitsgebiete nicht vor Gott ordnen. Und wir sollten das uns wieder ganz fest zur Pflicht machen, dass wir morgens nicht in die Arbeit stürzen ohne Stille vor Gott. Und die Aufgaben mit Gott bereden im Gebet, in seinem Wort hören, was er uns dazu zu sagen hat. Und Sie können doch einmal Ihrer Sekretärin sagen, ich will 5 Minuten nicht gestört sein. Und wenn sie sagt, was haben Sie denn? Dann sagen Sie es, ich will mit Gott reden über die Schwierigkeiten, die ich nicht lösen kann. Aber lassen Sie sich doch nicht von Terminen jagen. Sie sind doch ein Eigentum Gottes, hoffentlich sind Sie es. Und dann können doch nicht andere über Sie verfügen. Wir dürfen es doch auch nicht zulassen, dass das Geld uns mit seinen Begierden reitet. Wir müssen doch die Herrschaft drüber haben. Dass wir nicht gezogen und gezerrt und getrieben werden, sondern Herren sind. Es sind anvertraute Gaben. Die Klagen, die man auch bei Christen hört, die sind nicht berechtigt und die dürfen nicht sein. 1000 Forderungen zerren an mir täglich. Das klingt sehr bedeutend, aber ist ein Zeichen einer geistlichen Unreife. Wir müssen gucken, wie wir die Dinge wieder in die Ordnung kriegen. Und auch unabhängig sollten wir sein von unseren Gefühlen. Was uns Lust macht, das ist zwar für den Menschen des 20. Jahrhunderts bestimmend. Kein Wunder, landet dieser Mensch des 20. Jahrhunderts immer mehr in den Bindungen der Sucht, weil er ein lustabhängiger Mensch ist. Wie wollen Sie es einem jungen Menschen klar machen, dass er keinen Kokain nehmen soll, und doch die Lust das höchste Lebensziel ist? Nicht die Lust ist es, sondern dass ich Gott diene, ist das höchste Ziel. Und dann ist nur wichtig, wo braucht Gott Sie und mich mit meinen Gaben? Wo ist mein Platz? Wir sollten das auch ganz neu verstehen, dass Ehe und Ehelosigkeit Gaben sind, Aufgaben, Dienstanweisungen, Gottes Platzanweisungen, wo er uns hinstellt. Es ist nie gesagt, dass das eine das Himmelreich sei und das andere nicht das Himmelreich sei. Kinder und Kinderlosigkeit sind anvertraute Gaben. Und wir müssen es recht benutzen, das ist alles auf Zeit uns gegeben. Dann werden die Kinder wieder ihres Weges gehen. Vielleicht wird Gott einen Ehegatten wegnehmen, wenn er die Zeit für gekommen sieht. Aber ich muss sehen, damit will ich Gott dienen. Das ist das Ziel. Und wo ich das sehe und suche, kommt es zu einer ganz anderen Einstellung unseres Dienstes. Sie wissen, dass ich in meinem Leben sehr viel empfangen habe durch die Stundenleute, durch die Pietisten. Und ich will Ihnen das mal gern erzählen, dann können Sie sich selber mal auf die Suche machen, wie das bei denen in den letzten Jahrhunderten ganz stark betont wurde. Es ist wichtig, was man im täglichen Leben Gott dient, nicht das, was man auf den Lippen trägt. Vielleicht ist das heute irgendwo ein neues Christentum, das hier und da propagiert wird, wo jeder seinem natürlichen Beruf fliehen will und meint, man müsse hauptamtlich Gott dienen. Das kann eine Berufung sein, aber ist nicht unmittelbar gegeben durch das Christsein. Der Schulmeister Kolb von Dagersheim hat einmal in einer seiner Stunden gefragt und hat gesagt, wer glaubt ihr, wer dient Gott mehr? Ein Missionar, der Gedanken verloren draußen seinen Dienst tut? Gedanken verloren? Oder ein Bauer, der betend den Mist auflädt und dann sagt er, das ist der Platz, wo Gott dich ruft. Nicht, dass er was gegen Mission hat. Aber es ist nicht für alle der Platz. Und manch eine wären besser in ihrem Beruf geblieben und hätten Gott der Treu gedient, als ihrem Beruf und der göttlichen Berufung untreu zu werden. Oder ein Stundenhalter in Glems hat einmal gesagt, das sei ihm schon gleich komisch vorgekommen, wo eine Magd bei der Vorstellung ihm gesagt habe, sie wird so viel beten. Dann hat er gesagt, Mädle, ich will sehen, was du mit den Tieren kannst. Und dann reden wir über dein Beten. Unser Platz, wo Gott uns hinstellt, der hängt auch mit den vielen Gaben zusammen, die er uns gegeben hat, mit unserer Arbeitskraft, wo wir ihm dienen können, wo wir gebraucht werden. Nicht jeder muss Mutter sein. Den Frauen steht auch die Karriere offen, die sonst Männer haben. Aber welchen Ruf gibt dir Gott? Das ist die Frage. Ich kann ihm dienen, genauso wie in einem geistlichen Dienst, in einem Vollamt, das ist sonst falsch, wenn man sagt, das sei nur der geistliche Dienst, wo man ihn vollamtlich tut. In einem vollamtlichen Dienst, genauso in Bank und Büro, bei Vertreterbesuchen oder in der Werkstatt. Gott hat uns die Gaben gegeben und dort sollen wir ihm dienen mit allem, was wir sind. Es gibt keinen Urlaub von Gott und nicht eine Stunde unseres Werktags, das nicht für Gott gelebt werden soll und ihm gehört. Zweiter Punkt, man muss mit seinen Gaben wuchern. Jetzt steht da, dass der eine mit seinen 5 Zentnern, jetzt wie heißt, er ging alsbald hin, sogleich, heißt in meiner Bibel, im alten Luther heißt es, alsbald. Sogleich ging er hin und handelte mit ihnen und gewann 5 weitere dazu. Also jetzt hätte ich gern gewusst, wie man das macht. Mich reut das immer, wissen Sie, wenn heute die Banken noch den dummen Sparbuch mit 2,5% Zinsen verkaufen, wo die Lebenshaltung schon 4,5% Zinsen, das halte ich für ein gutes Geschäft für die Bank. Aber wie macht man das, dass man aus 15 dann nochmal 5 macht? Wissen Sie, wie das geht? Das ist der Segen Gottes. Das ist der Segen Gottes. Das lese ich nicht zwischen den Zeilen. Das ist so. Wo Sie Ihr Werk mit Gott machen, schenkt Ihnen Gott Gelingen. Es ist von außen nicht verständlich und nicht nachrechenbar und nicht erklärbar. Im Auftrag Gottes gehandelt. Und ich denke, viele könnten das erzählen, dass sie es erlebt haben, wie Gott sie bestätigt hat. Wir dürfen das doch einmal auch sagen, wie es das gibt, die Hilfe und den Beistand Gottes. Das hängt jetzt nicht an irgendeinem Modell, das man kopieren kann. Gerade das nicht. Es ist nicht eine Technik, das ist nicht ein Trick. Das kann man nicht in einem Buch beschreiben, wie man das macht, wenn man es nicht imitieren kann. Sondern man kann es nur so sagen, mit dem Segen des Herrn gehandelt, für den Herrn gearbeitet. Übrigens, die haben ganz verschiedene Gaben. Der eine hat nur 2 Zentner, der andere hat 5 Zentner. Es hilft nie, wenn Sie auf den Nachbarn schauen, der neben Ihnen sitzt und sagen, warum kann der das, warum hat er das? Wir sind sehr verschieden von Gott begabt. Wichtig ist, dass sie in ihren Spuren bleiben. Darum ist es oft auch gefährlich, wenn wir Lebensbilder kopieren und danach machen wollen. Wir sind nicht Luther, wir sind nicht Bodelschwing und wir sind nicht Dietrich Bonhoeffer. Wir sind ja die ganz anderen. Aber jetzt an unserem Platz, dem Herrn dienen, mit den Gaben in den ganz alltäglichen Aufgaben, wo wir leben und sind, wo wir arbeiten und reden, wo wir Urlaub machen, dem Herrn dienen und ihm treu sein. Und da war nun einer dabei, der wuchert nicht mit diesen Gaben. Der wuchert nicht, warum eigentlich nicht? Er vergräbt seinen Pfund, seinen Zentner im Acker. Und was er dazu sagt, das ist ja bezeichnend. Ich hätte jetzt gern mit Ihnen so eine Hauskreisrunde gemacht und da hätte ich mal gern Ihre Meinung gehört, was Sie denn von diesem Mann halten, was das für ein Typ ist. Ist er wirklich ängstlich? Glauben Sie, er ist ängstlich? Ich glaube gar nicht, dass er ängstlich ist. Oder ist er depressiv, dass er sagt, ich habe keinen Antrieb, ich kann einfach nicht handeln, ich habe gar keinen Lebensmut mehr. Ich glaube nicht, dass er das ist. Wissen Sie, ich würde sagen, er ist ganz einfach fromm, stinkfromm. Richtig stinkfromm. Er weiß von seinem Herrn alles. Der redet so wie einer, der seinen Katechismus auswendig kann. Der sagt, mein Herr, der ist groß und mächtig. Er weiß etwas von der Größe des Herrn, dem er Rechenschaft schuldet. Und jetzt sagt er, ich habe so Angst, dass dieser Herr mich am Ende richtet. Er weiß sogar vom Gericht. Und deshalb hat er Angst. Wissen Sie, das ist das Schlimmste, wenn man aus lauter Angst, etwas falsch zu machen, gar nichts macht. Ist das nicht eine Ermutigung heute? Viele sagen, ich weiß gar nicht, was ich reden soll, wenn ich einen Besuch mache. Oder ich weiß gar nicht, wo ich anpacken soll. Ist doch gar nicht wichtig. Vielleicht ist der Herr sogar noch so treu, dass er uns den Segen gibt, selbst wenn wir alles falsch machen. Wenn es nur für ihn getan ist. Darum nimmt er das diesem Knecht so furchtbar übel, dass er so dumm daherredet. Du wirst gerichtet von deinen eigenen Worten. So kann man mit Gott nicht umgehen. Wissen Sie, das ist ja heute oft nicht anders. Heute herrscht eine große Angst, auch in den Kirchen, dass etwas außer Kontrolle geraten könnte. Wenn das nicht in die Struktur eingebunden ist und wenn das nicht unter der Oberherrschaft der Pfarrer geschieht und nicht hier und da geschieht, wenn dann irgendwo ein Hauskreis sich gründet, eine Kinderarbeit beginnt, dann sagt man, ja, wo gehört das hin, wo ist das integriert? Dabei ist immer so gewesen, wo einer anfängt mit seinen Gaben zu wuchern für den Herrn, hat Gott immer vielfältige Frucht gegeben. Da war ein junger Missionskandidat der Basler Mission und er hat einfach die griechische und hebräische Grammatik im Basler Missionsseminar nicht in den Kopf hineinbekommen. Und seine Lehrer sagten gestrengen Blickes, wir können dich nicht aussenden, das war Samuel Hebig, du bist zu dumm. Da hat Samuel Hebig einen kühnen Schritt getan. Er hat seine griechische und hebräische Grammatik genommen, unter den Arm geklemmt, ging auf die Rheinbrücke und hat sie dort versenkt, im Rhein. Mit den Worten, dass du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Er hat später nie Sprachen gelernt und war doch einer der gesegnetsten Indienmissionare. Weil er wusste, wo Gott ihn braucht. Das war bei Ludwig Nommensen nicht anders, dass ihn die Missionsgesellschaften gar nicht nehmen wollen. Oder Charles Studd, den haben sie gesagt, du bist viel zu krank, dich segnen wir gar nicht mehr. Der war schon über 50, als er in den Missionsdienst gehen wollte. Aber jetzt geht es nicht bloß um diese Aufgaben, von denen wir ja wissen, dass es Reichsgottes Aufgaben sind, sondern um unsere täglichen Werktagsaufgaben, wo ich die mit meinen Gaben anpacke und sage, ich will für Gott etwas damit wirken. Das liegt mir auf der Seele. Wird Gott das Gedeihen schenken und den Segen? Ob das richtig oder falsch ist, das dürfen wir dem Herrn überlassen. Das soll seine Sache sein. Nur nicht mein Pfund vergraben und verstecken. Nichts ist vergeblich, das ist mein letztes. Nichts ist vergeblich. Warum ist denn nichts vergeblich? Die Geschichte will uns ja ermutigen, unsere Gaben richtig einzusetzen. Sie sind nicht umsonst getan. Wenn das nur um die irdischen Geschäfte ginge, dann hätten Sie meine Predigt gründlich missverstanden. Es ist mir nicht wichtig, wie viel Zinsen Sie scheffeln mit Ihren Guthaben. Obwohl ja Jesus nicht auch mit unserer Zeit gerechnet hat, wenn man das Geld zu den Banken gibt, dass man dann wenigstens noch was kriegt. Aber ob da viel herauskommt, weiß ich nicht mal bei manchen Zinssätzen. Aber jetzt gehen wir weiter. Es geht nicht um unsere weltliche Tüchtigkeit. Um was geht's denn? Um welche Tüchtigkeit? Es ist ein Reichsgottesgleichnis. Und dann verstehen Sie es nur richtig. Die Jünger waren ja gespannt darauf, wann bricht endlich die Gottesherrschaft an. Und sie sagten, Herr, du gehst jetzt nach Jerusalem, dann wird doch das Gottesreich anbrechen, dann wirst du als der Messias dich ausrufen lassen, dann werden alle Menschen der Welt dich als den Gotteskönig sehen. Und Jesus sagt, die Finsternis wird triumphieren, des Menschen Sohn wird gekreuzigt werden, wird leiden müssen. Aber ihr dürft hingehen und wuchern mit euren Gaben. Und da wird doch gezeigt, was in der Zeit bis zur Wiederkunft Jesu nun dran ist, dass wir mit unseren alltäglichen Aufgaben, mit unseren Möglichkeiten, die wir überall haben, die Gottesherrschaft erleben. Gott ist dort, wo die Knechte mit seinen Gaben wuchern. Tausend und abertausend Gelegenheiten haben Sie dazu, täglich, montags, dienstags, mittwochs, jeden Tag und nicht nur sonntags. Da braucht Sie Gott. Was wäre das in unserer Welt, wenn die Christen ihre tagtäglichen Aufgaben mit Gott beginnen, mit Gott jetzt wirklich erfüllen in der Politik, in der Wirtschaft, im Geschäftsleben. Und dabei ist ja der Herr des Gleichnisses gar nicht einmal das Abbild für unseren Herrn. Das ist ja immer so schön, dass die Gleichnisse auch noch ein Stückchen anders sind als die Wirklichkeit. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Er geht uns nach und fragt bei jedem Tritt, ob wir nicht noch was von ihm zu bitten haben. Und darum sind die alltäglichen Dinge Reichsgottesdienste. Nicht bloß das Predigen, nicht bloß das Beten, sondern die ganz alltäglichen Dinge, die wir tun zu Nutz und Dienst des Nächsten meinen. Die wir dort tun, wo wir einem anderen Liebe geben, wo wir einem anderen Hilfe schenken, wo wir die Wahrheit und Gerechtigkeit eintreten, wo wir Gutes wirken und wo wir so viele Möglichkeiten dazu haben, vielfältige Frucht zu wirken. Die Geschichte geht eigentlich erschütternd aus, seine Geschichte von der Verdammnis. Sie wissen, dass es eine Verdammnis gibt. Das gibt meinem Leben solch einen Ernst. Und wenn Sie sagen, du willst mir nur Angst machen, dann nee. Ich möchte Sie nur realistisch machen. Sie müssen wissen, was auf Sie zukommt, wenn Sie sterben. Sie müssen vor Gott Rechenschaft geben. Reut Sie das nicht, unnütz vergeudete Zeit Ihres Lebens. Da haben Sie vielleicht Geld gemacht und Ehre eingeheimst, aber warum haben Sie in dieser Zeit nicht dort, wo Sie lebten, in diesen Umständen, draußen in der Welt, Gott gedient? Als sein Handlanger, als sein Haushalter, als sein Verwalter über seine Gaben. Die ganze Welt ist Gottes Welt. Er hat sie geschaffen mit allem, was darin ist. Werft ihn hinaus, dort wird sein Heulen und Zähne klappen. Sie verstehen, was das heißt? Gott kann durchstreichen, nehmt ihm das, was er hat. Das ist eine erschütternde Tatsache. Und wer den Ernst dessen aus der Bibel tilgt, der ist ein Verführer der Menschen. Man kann verloren gehen, man kann umsonst leben, aber damit will ich doch nicht schließen. Es ist doch eine Einladung Jesu, dass wir heute mit unseren Gaben wuchern, wirken. Weil der gute und der treue Herr da ist und uns so viele Gelegenheiten gibt, etwas für ihn zu tun. Man erzählt sich von dem Revolutionär Lenin, dass er gesagt habe, als er aufgefordert wurde, Schach zu spielen, er hat so gerne Schach gespielt, ich spiele nicht mehr Schach. Das hält mich bei meiner Arbeit auf. Nun hat Lenin für die Weltrevolution gearbeitet. Und in diesen Tagen wird das Erbe Lenins zu einem Schleuderpreis verhökert. Ich kann Ihnen sagen, wofür es sich lohnt zu leben, fürs Reich Gottes. Und das Wichtige ist, dass Ihr ganzes Leben ein Dienst für das Gottesreich wird. Dass Sie sagen, ich habe mit meinem Leben, mit den Jahren, die mir Gott geschenkt hat, ihm gedient. Hier in der Welt, zu Hause und im Beruf, im Gespräch mit Freunden und wo wir feste Gefährte hatten, es war immer ein Dienen. Immer hat mich die Frage umgetrieben, wie kann ich diese Gelegenheit nützen, um dadurch anderen etwas weiterzugeben von der Größe und Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Denn das größte Pfund, das uns Gott anvertraut hat, mit dem wir wuchern können, ist doch, dass wir seine Kinder sind. Und dass seine Barmherzigkeit uns nahe ist. Mit dem Pfund muss man wuchern. Amen. Nun singen wir ein Lied von Philipp Friedrich Hiller, das das aufnimmt, 512. Seelen, lasst uns Gutes tun. Herr Jesus Christus, vergib uns, wo wir immer wieder uns von Trugbildern leiten ließen, wo wir meinten, wir könnten dir besser dienen, an anderem Platz, und es war doch nur unsere Eitelkeit, unsere Ruhmsucht. Du hast uns an einen Platz hingestellt, der uns oft unbequem ist. Unsere Lebensführung erscheint uns oft rätselhaft, und wir erkennen auch die Aufgaben, die du uns dort in den Weg legst, also dringliche Aufgaben von dir, in der Familie oder in der Einsamkeit, unter Nachbarn, unter Kollegen, auch mit den Kranken, die du uns vor die Füße legst. Herr, wir wollen dort treu sein im Kleinen. Und wir wissen, dass du das Wunder tun kannst, dass man mit 5 andere 5 Zentner gewinnt. Das ist nur deine Rechnung. Hab Lob und Dank, dass du dieses Wunder deines Segens auch bei uns wahrmachen willst, wo wir treu dir dienen. Herr, vergib uns, wo wir immer wieder für uns selbst was wollen, wo wir so ich-bezogen sind. Wir wollen das bei dir einfach niederlegen, jetzt als Schuld und Sünde. Auch manchen Irrweg, den wir gegangen sind, vergib uns das, Herr, und mach uns tüchtig, auch für die Aufgaben in der Welt. Wir bitten dich für alle, die in deinem Namen Verantwortung tragen, auch in der Öffentlichkeit, in der Welt der Politik und der Wirtschaft, im Geschäftsleben, in Banken, in Kunst und Wissenschaft. Du kannst auch dort wunderbar wirken, durch die ganz alltäglichen Verrichtungen. Wir bitten dich um deinen Segen, auch für die Arbeit, die vor uns liegt, auch in den kommenden Tagen. Wir wollen sie mit dir beginnen. Und auch da, wo du uns aus der Arbeit herausnimmst, in der Krankheit, da wollen wir solche Zeiten nehmen als Zeiten, wo du mit uns redest und wo deine Gottesherrschaft für uns ganz nah zu greifen ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns vor Augen trittst, dass wir dich erkennen können. Und wir denken heute auch an die, die wir ausgesandt haben von hier, die draußen irgendwo in der Welt Dienst tun. Du kennst sie. Du kannst sie heute Morgen segnen und ihre Arbeit gelingen lassen zu deinem Ruhm. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.